Weit und breit, der Chancen-Podcast der Berlin Hüb. Ideen mit Antworten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weit und breit, dem Chancen-Podcast der Berlin Hüb. Mein Name ist Knut König und mich beschäftigt eine Idee. Die Idee, die mich beschäftigt: die Immobilienbranche muss sich verändern, übergebt den Frauen das Kommando. Hierüber möchte ich mich heute unterhalten mit jemandem, die sich bestens mit diesem Thema auskennt, Maja Meteva. Maja Meteva hat mit 17 Jahren ihre Heimat Bulgarien verlassen, auf der Suche nach neuen Perspektiven. Sie hat ein Studium in den USA, Bachelor of Economics, absolviert und danach ab dem Jahr 2000 in der Finanz- und Immobilienbranche Fuß gefasst. Maja Meteva ist seitdem in unterschiedlichen Unternehmen der Immobilienbranche tätig, unter anderem bei der früheren GAGFA, bei Centerscape, Summit Real Estate. Aktuell ist sie Vorständin Deutsche Real Estate und seit kurzem außerdem Aufsichtsrätin bei Scout24 Gruppe, eins der wenigen Unternehmen in der Branche mit Parität von Frauen und Männern. Außerdem ist Maja Meteva Co-Founder des Happy Immo Clubs, der Immobilienseminare von Frauen für Frauen organisiert. Ihre private Leidenschaft gilt der Kunst und der Kunstförderung. Herzlich willkommen, Maja Meteva. Hallo, liebe Maja.
Hallo, Knut. So lange wirklich nicht gesehen, ne? Das letzte Mal war es, als wir einen sehr großen Kreditvertrag unterzeichnet und verhandelt haben gemeinsam.
Das ist schon eine ganze Weile her. Das stimmt, aber es ist tatsächlich so. Also ich kann mich noch sehr daran erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, das war noch in Mülheim. Genau. Und ich gebe zu, ich habe damals schon gesagt oder gemerkt, da sitzt dir ein Powerpaket gegenüber. Das fand ich total faszinierend. Maja, jetzt habe ich deinen Lebenslauf kurz umrissen. Habe ich irgendwas vergessen oder gibt es etwas, wo du sagst, oh, das würde ich gerne noch in meinen Lebenslauf einbauen, dass die, die uns zuhören, unbedingt wissen sollten?
Nee, ich denke, du hast alles mehr oder weniger gesagt und was du noch nicht gesagt hast, werden wir heute noch diskutieren.
Super. Maja, ich beginne meinen Podcast immer zunächst erstmal mit einer persönlichen Frage, damit die, die uns zuhören, auch so ein bisschen was über die Person Maja Meteva erfahren. Also es geht jetzt nicht nur rein um das Fachliche, nicht nur um meine Idee, sondern auch sehr viel um deine Person. Maja, wie beginnt für dich ein perfekter Tag?
Also in diesem Jahr beginnt der perfekte Tag immer mit einer Sporteinheit an. Und zwar, ich mache entweder Joggen oder Crosstrainer oder Pilates oder Heat Training.
Das musst du mir jetzt mal erklären. Das kenne ich. Pilates kenne ich, Cross kenne ich. Und was ist das Letzte?
Heat High Intensity Interval Training. Das ist, ich habe so eine App von einem Navy SEAL, Ex-Navy SEAL, Mark Lauren. Und mit ihm mache ich immer so 20 Minuten Hardcore Training.
Chapeau. Ich weiß nicht, ob ich das morgens schon hinbekommen könnte, aber es ist spannend. Super. Ja, ich habe gesagt, meine Idee, die Immobilienbranche muss sich verändern, übergebt den Frauen das Kommando. Was hältst du von der Idee?
Oh, ich liebe es, das Kommando zu haben. Kannst du es bitte auch meinem Partner vielleicht besser vermitteln?
Ach, der muss uns zuhören, dann klappt das schon.
Genau, sage ich ihm. Also ich finde, Diversität ist wichtig und was wichtig ist, ist, dass wir eine Balance reinbekommen in das Thema Führung, aber auch auf allen Etagen und deswegen würde ich jetzt sagen, klar, ich weiß, wir haben alle unsere Bubbles, ne? Ich befinde mich in mehreren Bubbles gleichzeitig. Eins von diesen Bubbles ist diese ganz starke Frauenpower und das liebe ich auch, es ist auch total wichtig, dass wir uns unter Frauen auch stärken. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir durch Diversität bessere Ergebnisse bekommen. Und Diversität heißt, dass wir auch Männer dabei haben und dass wir andere Kulturen dabei haben. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, nicht den Frauen, sondern beiden Geschlechtern und allen Geschlechtern sozusagen diese Möglichkeit zu geben, zu führen, gemeinsam.
Ich glaube, darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Bevor wir nochmal intensiver reingehen, ich habe es vorhin angedeutet, du bist Co-Founderin des Happy Immo Clubs. Ich glaube, viele von uns kennen das noch nicht oder wissen noch nicht, was hinter dem Hepo-Emo-Club steckt. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was hat dich angetrieben, Co-Founder zu sein? Gab es einen Anlass oder war es ein inneres Bedürfnis? Und was macht der Hepo-Emo-Club eigentlich?
Du hattest ja kurz über meinen Werdegang erzählt. Also ich habe sehr starke Ausrichtung in die Richtung M&A, also Mergers and Acquisitions, Kapitalmarkt und Finanzierung. Und so haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt. Und ich habe immer Transaktionen gemacht und immer im Immobilienbereich. Also mein Herz schlägt ja für Immobilien, was sonst? Deins vermutlich auch. Und ich habe für viele Unternehmen das gemacht. Für mich privat habe ich es auch gemacht natürlich. Ich investiere selbst in Immobilien. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass Frauen Angst haben, in Immobilien zu investieren. Dass sie sich nicht vorbereitet fühlen, die erste Wohnung zu kaufen. Und mit meiner Mitgründerin, die Anna Isko-Snow, die ja auch aus der Immobilienbranche kommt, haben wir darüber diskutiert und haben gesagt, okay, wir müssten an der Basis arbeiten, weil auf Vorstandsetagen gibt es ja schon das Thema und Aufsichtsrat gibt es schon das Thema Quoten. Das heißt, da wird schon dafür gesorgt, dass irgendwann es zu einer Parität kommt. Und wie man sieht, bei Scout ist es ja schon so auf der Aufsichtsratsebene. Aber bei den normalen Menschen, bei den normalen Frauen, die ein bisschen was für ihre Altersvorsorge machen sollten, ist es noch nicht so weit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen mehr weibliche Eigentümerinnen. Und deswegen gibt es den Happy Immo Club. Wir bringen Frauen bei, in Immobilien zu investieren und zwar erstmal die erste Wohnung zu kaufen. Wir haben einen Podcast, wo wir viel über technische Themen, über Steuerthemen, über alle diese wichtigen Themen sprechen, aber auf eine Art und Weise, die den Frauen Mut gibt. Und wir haben die Stars der Immobilienbranche dabei. Wir haben nur weibliche Gästinnen. Aber wir hatten schon die Steffi French zum Beispiel. Bald kommt die Ulrike Janssen. Und ich habe noch viele Frauen vor, die bei uns auch Podcast machen würden. Und dann haben wir noch unsere Community, wo sich Frauen zusammentun, sich austauschen, sich Empfehlungen geben und sich unterstützen und jede Frage stellen können. Weil Frauen trauen sich in einer gemischten Gruppe nicht, Fragen zu stellen.
Das ist spannend. Warum trauen sie sich das nicht? Was glaubst du?
Es ist sehr, die sind eingeschüchtert. Ich weiß nicht warum, ob das noch von der Kindheit kommt oder so. Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Unterschied, auch im Business habe ich festgestellt, gibt es einen Unterschied zwischen den Frauen, die aus dem Osten kommen, also früheres Ostdeutschland, und die aus dem westlichen Deutschland kommen, dass sie ein bisschen anders agieren und dass die Frauen aus dem früheren Ostdeutschland viel freier sind und viel pushier und so. Einfach für die ist es selbstverständlich, dass sie Fragen stellen, dass sie führen, dass sie machen. Und bei den westlichen deutschen Frauen ist es ein bisschen anders. Und ja, aber es ist halt so und wir sind dabei, das zu ändern. Und ich finde, ich habe selbst auch teilweise so empfunden, als ich in Männerrunden war, ne? Ich war oft die einzige Frau. Und da wird auf einen auch nicht so gehört. Auch wenn ich eine Frage gestellt habe, habe ich festgestellt, dass ich manchmal gar nicht gehört werde oder eine Idee gebe. Dann wird meine Idee nicht gehört, aber wenn ein Mann das dann sagt, dann wird es wieder gehört. Und da muss man ja damit umgehen. Und das versuchen wir jetzt auf eine andere Art und Weise, die Frauen erstmal so abzuholen, ne? Dass die Fragen stellen, dass sich die Wohnungen kaufen und das gibt ihnen Selbstvertrauen.
Das ist eine echt schöne Idee. Du hattest es eben in einem Satz schon gesagt, so in der Männerrunde trauen sich Frauen eher nicht. Jetzt ist natürlich die Immobilien- und die Finanzbranche, ich fasse das jetzt mal zusammen, du hast es gesagt, ist sehr männlich geprägt. Jetzt haben wir ja in Deutschland eine sehr spezielle Innovationskultur. Ist es in einem so, sag ich mal so, konservativen Branche, wie alteingesessene Branche, wie der Immobilien- und Finanzwirtschaft, ist es da überhaupt möglich, das Mindset grundlegend zu ändern?
Schwierig. das muss ich jetzt ehrlich sagen, ne? Weil ich bin in 30 Startups investiert, PropTechs. Und ich bin quasi so eine Art Connector zwischen der alten und der neuen Welt. Und ich merke, wie schwierig es ist, aktuell noch schwieriger, weil der Markt einfach sehr, sehr unangenehm ist und man kann nicht so gut Geld einsammeln für die Startups und so weiter. Und die Immobilienunternehmen haben ganz andere Probleme aktuell wegen den hohen Zinsen. Das heißt, die beschäftigen sich eher mit sich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass unsere Branche sich super stark mit sich selbst beschäftigt, mit den eigenen Problemen und Lösungen. Und die guckt gar nicht so richtig offen nach außen, weil wir glauben, dass wir einfach so schlau sind und alles schon wissen. Klar, die Branche investiert ja super lange und unsere Gebäude sind ja auch eher älter. Das heißt, da fühlen wir uns wohl in unserem eigenen, in unserer eigenen Welt. Aber ich finde, es ist super wichtig, nach außen zu schauen, nach neuen Ideen zu suchen. Und ich glaube aber, erstmal haben wir zwei Probleme. Einmal, dass wir Angst haben, Fehler zu machen. Und das andere ist, dass die Leute einfach Gewohnheit leben. Es ist sehr schwierig, egal Mann oder Frau, es ist einfach schwierig, etwas Neues zu machen. Ne? Also, aber es ist einfach, das mal einzusetzen. Ich habe dieses Jahr bei mir 3 neue Wearables eingesetzt. Zum Beispiel. Ich will einfach mich auch weiterentwickeln. Ja? Ich bin eigentlich ein Cyborg. Just kidding. Aber, aber ich habe zum Beispiel ein Oura Ring, das misst meine Herzfrequenz, Stresslevel, solche Themen und mein Schlaf.
Ja.
Ich habe ein CGM, Continuous Glucose Monitor, der misst meinen Blutzuckerspiegel. Und ich habe noch so ein Meditation Wearable, womit ich meinen Prefrontal Cortex trainiere. Und ich meine, es ist doch nicht so schwierig, einfach mal was Neues einzusetzen in meinem Leben. Was hast du dieses Jahr Neues eingesetzt in deinem Leben?
Oh, was ich dieses Jahr Neues eingesetzt habe? Gute Frage. Ja, ich mache weiterhin Podcasts und ich setze mich jedes Mal damit auch mit mir wieder neu auseinander, weil das natürlich für mich auch eine schöne Gelegenheit ist. Ich habe ja immer verschiedene Gesprächspartner, verschiedene Themen, in die ich mich immer wieder neu auch selber einfinden muss und mir dann schon überlege, welche Fragen passen zu meinem Gast, welche Fragen passen aber auch zu mir, denn es soll ja authentisch sein. Das ist also durchaus, was ich mache. Was ich seit, jetzt ist nicht in diesem Jahr, aber was ich schon seit einiger Zeit mache, das ist tatsächlich so Achtsamkeit, also auch auf mich selber zu achten, mal ein bisschen ins Innere zu horchen, sich mal zurückzunehmen. Und nicht immer gleich zu Anfang hier zu rufen, wenn es um was geht. Weil das ist ja auch so eine Neigung des Menschen, wenn man irgendwie, wenn es Aufgaben zu verteilen gilt, die einem Spaß machen, ist man ja auch unglaublich schnell dabei zu sagen, das macht mir Spaß, das will ich, und lässt außer Acht, dass man vielleicht trotz allen Wills die Kapazitäten gar nicht hat. Und das ist tatsächlich so mein Ansatz. Das war so einer der Vorsätze für dieses Jahr bei mir, wo ich gesagt habe, ja, das will ich mal dieses Jahr machen. Also auch für mich, ja, ich bin auch immer wieder neugierig und mache auch gerne immer wieder neue Dinge und beschäftige mich auch mit Themen, die eigentlich gar nicht so ureigen mein großes Interesse haben, sondern ich gebe mir den Freiraum, mich mit Dingen zu beschäftigen, von denen ich bisher dachte, dass sie gar nicht zu mir passen.
Genau, und diese einfache Sache, ich glaube, das ist sogar auch ein guter Schlüssel für dieses Thema Innovation. Ich glaube, wenn wir mehr auf uns achten, zum Beispiel so eine Mindfulness-Übung machen, das kann uns auch helfen, mehr Raum zu bekommen, um anders zu denken. More out of the box. Ne? Ja. Und weil wenn wir immer in unseren dringenden Aufgaben sind, haben wir gar keinen Platz dafür. Und vielleicht ist das auch sogar der Kern des Problems, ne?
Glaubst du, dass es Frauen einfacher fällt, out of the box zu denken als Männern?
Nein, ich glaube, es ist genau für alle gleich. Ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Gruppen, also dass jüngere Menschen vielleicht eher innovativer denken können. Das sieht man ja auch an den Startups. Ne? Viele haben jüngere Gründer als jetzt über 40, sagen wir so. Ne? Aber ich glaube, dass je älter wir werden, desto haben wir uns an unser Leben gewöhnt und an unsere Themen. Und dann wollen wir nichts Neues, weil neue Sachen heißen wieder lernen und anstrengen und so weiter. Und man muss es den Leuten eigentlich irgendwie schmackhafter machen, dadurch, dass man denen Zeit erspart, sie vielleicht mehr Homeoffice machen können und ne, solche Giveaways sozusagen, damit die Leute auch diesen Schritt wagen. Und ich glaube, es gibt so eine Normalverteilung für das Thema Innovation, dass es gibt die Innovatoren, das sind irgendwie 5-10%. Und das sind ja die Ersten, die etwas Neues aufnehmen. Und da muss man dann vermutlich in Unternehmen solche kleine Teams bilden, um die neuen Sachen einzuführen. Das habe ich damals, als ich bei Centerscape war, haben wir auch sehr viel digitalisiert und wir hatten auch so ein Kernteam und dieses Kernteam hat das dann weitergetragen, ne? Bis wir auch die ältesten Leute davon überzeugt haben. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ältere Leute können nicht Innovatoren sein.
Oh, da bin ich dir jetzt dankbar, Dankeschön.
Weil es gibt ja die 5-10%, ja? Manchmal junge Leute können viel größere Gewohnheitstiere sein, ja?
Ja, das ist schon richtig. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich kenne natürlich diese ganzen Modelle auch, so was heißt so, die ersten 5 sind die aktiven und dann gibt es so die 5, die man gar nicht mehr einfangen kann, weil sie sich nicht einfangen lassen wollen, die so in ihrer Gewohnheit gefangen sind. Da muss man sich dann aber auch eingestehen, ich kann nie alle abholen. Dann habe ich halt 5%, die in ihrer kleinen Bubble auf ewig gefangen sind. Damit muss ich natürlich auch umgehen. Ich glaube, das gehört zum Out-of-the-Box-Denken auch dazu, dass ich nie 100% mit auf meine eigene oder auf die Reise des Unternehmens mitnehmen kann in Richtung Zukunft.
Ja, ja. Wo sich Frauen und Männer unterscheiden, würde ich jetzt sagen, also das wäre jetzt nicht bei dem Thema Innovation, aber bei dem Thema soziales Verhalten und Empathie. Mhm. Ich finde, dass Frauen, wenn sie investieren, und das merken wir jetzt beim Happy Emo Club, die investieren ganz anders. Also sie sind viel empathischer. Mhm. Wir kriegen jede Woche ungefähr einmal die Frage, ja, welche Miete soll ich denn ansetzen? Ich möchte ja nicht das Maximum bekommen. Ich möchte, dass die Leute, die bei mir wohnen, sich das auch leisten können. Mhm. Wir kriegen die Frage, soll ich an Obdachlosen vermieten? Also wirklich, also es ist super interessant zu sehen. Ich glaube, ein Mann würde sich die Frage nicht stellen und würde erstmal knallhart auf Profit gehen. Das ist meine Erfahrung so in Gesprächen. Und da würde ich sagen, gibt es einen riesen Unterschied zwischen Frauen und Männern.
Ja, aber dann sind wir ja doch wieder ein bisschen bei dem Thema Frauen an die Macht. Weil dann wäre vielleicht so das ein oder andere... ja, vielleicht, es würde sich damit sicherlich nicht das Wohnungsproblem lösen, aber es wäre dann ja doch, wenn ich dich richtig verstehe, was das Mietsteigerungspotenzial angeht, eher ein bisschen gebremster als bisher.
Ja, das schätze ich schon, aber wir müssen ja auch daran denken, dass wir bauen wollen, nicht? Also, wie können wir mit dem Mietspiegel in Berlin bauen? Das ist ja unmöglich. Und da denke ich, da muss man einfach die Mitte finden, ne? Dann muss man schon, und deswegen ist es ja gut, wenn es beide Seiten gibt, ne? Dann gibt es halt die Frauen, vielleicht sind die zufriedener mit ein bisschen weniger Rendite, aber dafür die soziale Verträglichkeit, und dann gibt es halt die anderen, die sehr stark auf den Profit setzen, die aber dann vielleicht auch aktiver bauen und so weiter, ne? Also ich denke, es ist immer wichtig, dieses Gleichgewicht zu halten, aber trotzdem finde ich es auch schön, wenn die Männer auch empathischer werden und sozialer investieren würden.
Jetzt darf ich den Zuhörern verraten, mir wurde gerade ein Blick zugeworfen, wo ich sage, natürlich bin ich empathisch. Keine Frage, sonst säßen wir wahrscheinlich nicht hier, weil auch für die Aufnahme eines Podcasts braucht es eine gewisse Empathie.
Auf jeden Fall. Nee, also sehr wichtig, dass man beides irgendwie betrachtet. Hm. Ne? Das ist, also wir haben soziale Verantwortung letztendlich und ja. Wohnen ist ja ein soziales Gut. Hm. Und deswegen, man sieht ja auch, ne, wie sich die Vorstände von Wohnimmobilienunternehmen auch benehmen, wie sie sich auch freiwillig zu gewissen Sachen verpflichtet haben. Also ich denke, das muss Hand in Hand gehen.
Ist die Immobilienbranche vielleicht doch besser als ihr Ruf?
Oi. Ich glaube, dass wir wenig dafür tun, dass unsere Branche richtig guten Ruf hat. Und ich finde es total traurig, weil ich empfinde nicht, dass wir Schlechtes tun. Also ich empfinde es schon so, dass wir uns alle sehr bemühen, auch in die Kommunikation zu gehen und so weiter. Aber ich kann es mir auch noch nicht erklären, warum die jungen Leute zum Beispiel nicht darauf einspringen, dass dass ein besseres Verhältnis zwischen Immobilienbranche und Mietern entsteht. Also auf der Gewerbeseite, glaube ich, sie ist unproblematisch, aber so auf der Wohnungsseite, vermutlich auch durch die ganzen Parteien und hier die Stimmung in Berlin ist ja schlimm und wir haben ja nicht genug Wohnraum, ne? Dann, das prädestiniert den schlechten Ruf, weil dann sagen ja die Leute, okay, aber die Immobilienbranche, was macht sie denn? Die baut nicht. Aber wir können ja nicht bauen, weil es sich gar nicht rechnet. Ne? Also das ist sehr schwierig. Ja. Was denkst du?
Es ist ein weites Feld, würde jetzt Fontane sagen. Nein, es ist natürlich sehr, sehr komplex. Auf der einen Seite wissen wir alle, wir brauchen einfach mehr Wohnraum. Wir wissen alle, es gibt viel zu viel Hemmnisse auch in der Regulatorik, in der Baugenehmigung. Ich persönlich finde auch, was ich auch sehr, sehr schade finde, dass das Denken meistens an der Landesgrenze aufhört, gerade in so einer Stadt wie Berlin mit einem Umland wie Brandenburg. Da müsste viel, viel mehr Hand in Hand gehen, dass man sozusagen auch die Fläche sinnvoller entwickelt und nicht nur in den eigenen Räumlichkeiten denkt. Natürlich können wir nicht alles innerhalb des S-Bahn-Rings bauen. Jeder möchte gern innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen. So viel Platz haben wir gar nicht. Es sei denn, wir gehen in die Höhe. Das ist auch wiederum nicht gewünscht, weil sobald es in die Höhe geht, habe ich wieder dieses klassische Not in my backyard, was uns ja auch oft, gerade in Berlin, glaube ich, mehr als anders, wenn ich den Immobilienmarkt betrachte, woran hier stärker entgegenschlägt als woanders. Ich glaube, hier muss man tatsächlich sowas wie eine konzertierte Aktion machen, dass man sich an einen Tisch setzt. Die Anzeichen sind dafür da. Es bedarf, glaube ich, vielleicht bedarf sogar eines höheren Drucks von außen, damit noch schneller etwas passiert. Die Bereitschaft ist, glaube ich, grundsätzlich da auf allen Seiten. Die Erkenntnis ist auch da. Wir müssen jetzt mal ins Umsetzen kommen. Also ich glaube, noch ist nichts verloren, auch für Berlin nicht. Da passiert noch ganz viel. Das ist auch sehr kreativ. Da kann man an viele Dinge denken. Ja, aber insgesamt glaube ich auch, wir müssen so ein bisschen aus diesem Lagerdenken raus, glaube ich. Wir müssen da Grenzen überwinden. Wir müssen da kopfmäßig Grenzen überwinden, dass wir auch mehr im Zusammenspiel machen und uns die Hand reichen und nicht diese Blockmentalität einrichten. Es ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, genau an der Stelle setzt das ein, was du eben gesagt hast. Wir brauchen noch ganz viel mehr Empathie und Verständnis füreinander, weil wir neigen immer dazu, den eigenen, sozusagen nur über auf den eigenen Teller zu blicken und nicht über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube, das kann man mit Empathie sehr, sehr viel erreichen. Dass man sich auch mal zuhört, den anderen auch mal ausreden lässt und dann einfach mal sieht, ja, wie entwickelt sich das Ganze. Also ich glaube, es gibt dieses geflügelte Wort unserer frühen Kanzlerin, wir schaffen das. Und ich glaube auch, das können wir tatsächlich schaffen, die Aufgaben, die vor uns liegen, wenn wir bereit sind, alle vielleicht auch mal so einen kleinen Schritt zurückzugehen.
Ja, ich finde, Empathie ist ein wichtiger Punkt. Leider die ganzen Medien, Social Media und so weiter, hilft uns da nicht weiter, weil die verschärfen ja die Bubbles. Ne? Hm. Und ein anderer Punkt, wo ich auch sagen würde, dass das auch sehr helfen würde, ist, dass man ein bisschen früher ansetzt und dass unsere Kinder verstehen, was eigentlich Finanzen heißt, was heißt Immobilienwirtschaft und dass es mehr Bildung in diesem Bereich gibt, schon in den Schulen, weil dann werden Sie verstehen, dass wenn zum Beispiel kommunale Wohnungsbaugesellschaften Bestände kaufen, schaffen sie ja keinen Wohnraum. Mhm. Ja, also, und da ich habe das Gefühl, wir müssen da auch an der Basis arbeiten. Ne? Aber das hoffentlich kommt es irgendwann, Finanzbildung in den Schulen.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist genauso wichtig wie die IT-Ausbildung in den Schulen.
Total.
Was wahrscheinlich, also wir hatten beim letzten Mal, der letzte Podcast beschäftigte sich unter anderem auch mit dem Thema künstliche Intelligenz. Davor hatten wir das Thema Metaverse und dann haben wir einheitlich festgestellt, dass diese digitale Kompetenz im Moment tatsächlich auch zu kurz kommt. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für die Schulen, das gilt für ganz, ganz viele Bereiche. Dass man auch vor der Digitalisierung jetzt nicht unbedingt Angst haben muss, sondern sie eher als Chance begreift und dass es da auch viel, viel Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das betrifft die Wohnungswirtschaft oder die Immobilienwirtschaft natürlich genauso wie alle anderen Bereiche. Es gibt sehr viel intelligentere Lösungen, als wir sie heute haben. Und dann geht es wahrscheinlich darum, diese intelligenten Lösungen auch richtig einzusetzen oder erstmal zu entwickeln und dann einzusetzen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich, dadurch, dass ich mich auch für das Thema Technologie stark einsetze, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich sehe auch so, wenn ich jetzt als Aufsichtsrätin bei Scout, das Thema Technologie sehe ich ja von einer anderen Seite. Also eigentlich die Immobilie, aber durch die Technologiebrille. Und dann schaue ich auf unsere Branche. Ich meine, es ist Tag und Nacht. Ne? Die Geschwindigkeit, mit der so ein Unternehmen wie Scout wendig sein kann und sich weiterentwickeln kann. Und unsere Branche ist ja wahnsinnig langsam. Ne? Und das würde uns schon helfen, wenn wir da ein bisschen mehr Technologie und Digitalisierung einsetzen würden.
Ja, aber dann müssen wir tatsächlich sehen, dass die Kompetenz auch schon relativ früh geschaffen wird. Ja. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn ich unterwegs bin und dann sitzen so 3-4-Jährige und die wissen schon ganz genau, wie man swiped und wie man mit so einem kleinen Tablet oder irgendwas umgeht. Und ich mir überlege, meine Güte, mein erster Kontakt mit meinem iPhone, da war ich weit über 40. Das ist schon ein Unterschied. Und dennoch, klar, ich nehme für mich in Anspruch, so ein bisschen Kompetenz kann ich mir da auch noch aneignen, wenn dann die Neugier da ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man neugierig bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es an meiner Mutter. Sie hat die Lochkarten in Bulgarien abgeschafft und Computer eingeführt. Ja. Und sie ist definitiv auch ganz vorne, also im Vergleich mit ihrer Age Group, so 70, ne, ist sie ganz vorne und sie kann viele Sachen schon selbst. Sie hört Podcasts und sowas. Ja. Es ist total cool zu sehen. Aber sie hat vom Anfang an das in ihren DNA. Ne?
Also liebe Zuhörende, neugierig bleiben und bereit, sich Neuem zu stellen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema der Männer in der Immobilienwirtschaft zurückkommen. Aus deiner Sicht, wie können Männer in der Immobilienwirtschaft dazu beitragen, zum Beispiel die Ziele und die Arbeit eines Frauennetzwerkes zu unterstützen?
Ich hatte neulich sogar einen LinkedIn-Post dazu gemacht, weil ich finde, viele Männer haben ja Töchter, ne? Und wenn sie wollen, dass ihre Töchter sich auch gut entwickeln, sollten sie ganz früh ansetzen und die genauso behandeln wie ihre Söhne in Bezug auf Finanzbildung zum Beispiel. Ne? Weil dann ist es für ihre Töchter auch selbstverständlich, dass sie später auch in Finanzbranchen gehen oder ganz normale Berufe machen und nicht immer die sozialen Berufe, ne? Da wo die Frauen oft hingehen und wo eigentlich die Bezahlung nicht so gut ist. Also das wäre für mich die Nummer eins. Dann wäre es für mich wichtig, dass Männer, Frauen sagen ja auf den Meetings nicht so viel, ne? Aber dann kann man die ja trotzdem fragen. Man kann direkt auf die Frauen zugehen und denen eine Frage stellen, ne? Oder hören, was sie zu dem Thema denken. Das hilft auch weiter, weil dann werden die Frauen gehört, das heißt, deren Stimme wird berücksichtigt und das sorgt ja für die Diversität. Ne? Was ist schon Diversität? Dass wir unterschiedliche Meinungen alle haben und wir die berücksichtigen. Mhm. Und dass wir nicht einfach, nur weil jemand nichts sagt, auf diese Person gar nicht hören, weil oft haben Frauen auch gute Ideen, nur sie trauen sich das in so einer reinen Männergruppe oft nicht zu sagen. Ja? Das wäre auch wichtig, dass man quasi diesen Weg geht, um neue Ideen zu schöpfen. Und was wäre noch wichtig, damit sie... Mir haben meine Förderer sehr geholfen. Also in meinem ganzen Leben haben mich nur Männer gefördert. Und ich finde, es ist ganz toll, wenn es Männer in Führungspositionen gibt, die den Frauen ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben und die auch so ein bisschen anführen oder in irgendwelche Netzwerke reinführen und so weiter. Und ich bin diesen Vorbildern von mir bin ich total dankbar, weil ich so viel gelernt habe. Ne? Und das ist, es ist wichtig, dass wir nicht nur reine Frauennetzwerke haben, sondern sogar diese gemischten Netzwerke, ne? Wo die Männer und die Frauen sich austauschen.
Das heißt, eigentlich bräuchten Männer eine Frau als Führungsposition, sozusagen, so wie du das gesagt hast, du hattest deine männlichen Mentoren, bräuchte jeder jedes männliche Nachwuchstalent eine weibliche Führungskraft als Mentor, um den anderen ja. zu verstehen. Das wäre doch ideal, oder?
Das wäre auch interessant, ehrlich gesagt, weil wir in unserer Welt haben wir oft Frauen, die auf Männer hören. Also quasi, wir haben so, wie soll ich sagen, an den Unis haben wir hauptsächlich männliche Professoren in Deutschland. Na, im Job haben wir auch eher Männer in den Vorstands- und Etagen- und Führungsebenen. Das heißt, das sind unsere Vorbilder. Aber es wäre ja auch gut, wenn die Männer weibliche Vorbilder hätten. Ne? Mhm. Das wäre doch auch cool.
Ich finde das total erstrebenswert, um ehrlich zu sein, dass man das dann tatsächlich hat. Ich meine,
wer wäre dein weibliches Vorbild?
Mein weibliches Vorbild? Also ich glaube, mein größtes weibliches Vorbild, das ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt und sehr, sehr weit zurück in der Vergangenheit. Aber ich glaube, für mich wäre ein sehr, sehr leuchtendes weibliches Beispiel Marie Curie. Das war zu einer Zeit, als Frauen in der Wissenschaft, auf Deutsch gesagt, noch nichts zu suchen hatten aus männlicher Sicht. Und sie war eine sehr engagierte Wissenschaftlerin, sie war neugierig, sie hat sich mit Themen auseinandergesetzt, die uns heute noch beschäftigen. Und insofern würde ich sagen, das ist für mich so ein typisch weibliches Vorbild, weil sie sich in einer unglaublichen Männergesellschaft behauptet hat. Und zwar durch ihr Fachwissen und die bis heute mit Respekt betrachtet wird in der Rückschau.
Ja, toll. Ja. Ich glaube, es gab einen Film mit dir. Gab es nicht so einen Film vor ein paar Jahren? Marie Curie, ja. Also ja, spannend. Ich finde, für mich war es sehr schwierig, als mich Leute gefragt haben, wer sind meine weiblichen Role Models? Ne? Das ist wirklich nicht so einfach. Und dann am Ende landete ich wieder bei meiner Mutter und meiner Tante. Weil die einfach, das waren Powerfrauen beide. Und ich bin in so einer Familie mit total vielen starken Frauen aufgewachsen. Und das sind so meine, auch meine Cousine. Also wirklich tolle, tolle Frauen.
Super, finde ich schön, wer das sagen kann, weil häufig ist es ja so, dass eher so nach dem Motto sind die Väter die Vorbilder oder irgendjemand so, ne, so gesetzt und mit einer gewissen Seniorität. Aber das ist schon sehr, sehr spannend.
Ja, und ich finde es spannend, es ist für alle, wenn alle Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sich auch die Frage stellen, ne, sind meine Eltern Vorbilder für mich? Also wenn ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, sind meine Eltern Vorbilder in Bezug auf Vermögensaufbau? Auf gar keinen Fall. Das kann ich so beantworten. Aber so als Powerfrauen sind schon meine Tante und meine Mutter. Aber Thema Vermögensaufbau, das war ja in Bulgarien damals im Kommunismus. Ich meine, wer hat schon Vermögen aufgebaut? Nicht. Und diese Frage habe ich mir gestellt im Rahmen vom Happy Immo. Ne? Was ist? Weil ich frage mich, die ganzen Frauen, die zu uns kommen, wer sind deren Vorbilder? Mhm. Weil die müssen sich mit Finanzen auseinandersetzen, die brauchen gute Vorbilder und nicht Warren Buffett, ne? Weil die brauchen jemanden ein bisschen nahbarer und deswegen haben wir den Podcast gestartet, wo Steffi erzählt, was sie gekauft hat oder Brigitte Adam erzählt, was sie für Immobilien gekauft hat und worauf sie geachtet hat und so weiter. Einfach gut, tolle Frauen, erfolgreiche Frauen, jetzt keine Warren Buffetts in dem Sinne, aber schon sehr gute Vorbilder. Das ist auch wichtig.
Super, also das ist tatsächlich ein Thema. Ich würde das demnächst gerne nochmal ausweiten. Vielleicht schaffen wir es auch, noch einen weiteren Podcast genau zu dem Thema zu machen, denn da gibt es noch ganz, ganz viel zu sagen. Ich schaue mal auf die Uhr und stelle aber fest, wir müssen so langsam zum Ende kommen, weil uns die Zeit auch hier ein bisschen wegläuft. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch demnächst nochmal fortsetzen können. Ich lade dich herzlich dazu ein. Wir werden bestimmt noch genug Themen finden, über die wir uns auch unterhalten können, vielleicht auch zu dritt.
Genau, gerne mit meiner Co-Gründerin Anaïs Cousneau. Da ist sie auch sehr stark in dem Thema drin, zum Thema Role Models.
Super, also das ist tatsächlich etwas, ich glaube, das wird auch die uns zuhören, ganz, ganz fesselnd wieder in den nächsten Podcast binden. Bevor ich dich aber entlasse, in meinem Podcast stelle ich auch zum Schluss wieder drei persönliche Fragen, um noch etwas mehr über die Person Maja Metewa zu erfahren. Du hast uns schon ganz, ganz viel von dir erzählt. Drei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Du kannst sie beantworten, du musst sie nicht beantworten, weil es persönliche Fragen sind. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du sie beantwortest. Und meine erste Frage, die ich an dich habe, Was war in der Rückschau deines Lebens bisher der mutigste Schritt, den du gegangen bist?
Also mit Abstand, der mutigste war, als ich mit 17 in die USA gegangen bin und geflogen bin, ohne dass ich irgendwie Sicherheit hatte, ne? Also ich bin dahin geflogen, meine Eltern sind in Bulgarien geblieben, ich hatte nicht mal Geld, um zurückzukommen. Also es war wirklich schon knallhart. Und ich hatte auch sehr, sehr schwierige Zeit dann da, weil es war so eine Art Cultural Shock. Ja, das war sehr, sehr herausfordernd.
Okay. Ich habe es vorhin angedeutet in deiner Vorstellung, du bist auch Kunstliebhaberin, Kunstförderung. Der Besuch welchen Museums, das du bisher noch nicht besucht hast, steht ganz weit oben auf deiner Bucketlist. Und warum?
Oh, das ist ehrlich gesagt, ich bin nicht so, also ich gehe gerne ins Museum, aber es gibt jetzt kein Museum, wo ich unbedingt jetzt noch hingehen will. Ich liebe die alternative Kunstszene in Berlin und ich liebe es einfach, neue Plätze zu entdecken. Und ich lade gerne hier die Zuhörerinnen ein, auch in mein Offspace oder Projektraum, das ist ja nicht kommerziell, uns zu besuchen in Berlin-Moabit, Scope BLN. Und da haben wir immer neue Sachen und das macht richtig Spaß. Und ich gehe gerne auf meine eigenen Ausstellungen. Ich bin ja nicht die Künstlerin, ne? Aber genau.
Scope BLN ist wo?
In Moabit, Lübecker Straße 43.
Also alle, die uns zuhören, aufschreiben, hingehen, schauen und staunen. Meine letzte Frage: Welchen Rat möchtest du einer Berufseinsteigerin mit auf den Weg geben?
Fange früh an, in Immobilien zu investieren natürlich. Weil je früher du anfängst, desto früher hast du auch die finanzielle Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit.
Genau, und in diesem Zusammenhang, liebe Berufseinsteigerin, Happy Immo Club. Einsteigen, zuhören, Fragen stellen, neugierig bleiben.
Auf jeden Fall. Wir sagen immer, schnapp dir dein Stück Stadt mit uns.
Das ist ein schönes Motto. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, herzlichen Dank, liebe Maja Meteva. Es war richtig erfrischend, sich mit dir heute zu unterhalten. Ich danke dir dafür. Ich danke auch allen, die uns heute wieder zugehört haben. Mein Name ist Knut König und ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Weit und Breit. Das war Weit und Breit, der Chancenpodcast der Berlin-Hüb.